Also man muss zu meinem Background wissen, ich bin BWLer, ich kann keine Zeile Code schreiben. Ich habe das immer als Nachteil empfunden. Und letztes Jahr habe ich dann gesagt, ich will das ändern und habe mich letztes Jahr im Februar, das war 2025, hingesetzt und habe versucht, mir, ich sag mal, eine Möglichkeit zu erarbeiten, daraus produktive Produkte zu bauen. Das ist manchmal schon ein bisschen abstrakt, wenn man über Agents als wir spricht. Die Themen als solche, die sind hochkomplex und diese Systeme können diese Themen bewerkstelligen, aber du kannst es nicht mehr verstehen.
Herzlich willkommen bei Rocket Fuel, dem Podcast zu Innovation und digitaler Transformation mit Oliver Kemmern.
Ja, herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Rocket Fuel, unserem Podcast für Transformation und Change. Und Change haben wir ja gerade in der Wirtschaft an allen Ecken und Kanten. Und ich habe jemand sehr Spannendes kennengelernt, und zwar auf der OMR dieses Jahr gab es so ein Event, einen Tag vorher, so ein Side-Event von Christian Bützer. Und da ging es, Tokenmate hieß das, ging es darum, mal wirklich Anwendungsbeispiele von KI zu sehen, die schon wirklich tatsächlich funktionieren. Und das war in so einem Golf, Indoor-Golf-Ding. Es gab so Kabinen, in denen man quasi früher Golf, also Golf spielt, und da standen halt die Startups drin und haben sich vorgestellt. Und da stand Michael Buck drin und hat sein Startup vorgestellt. Und ich bin nicht mehr aus dem Staunen rausgekommen und gesagt, okay, mit dem Typ muss ich mich unterhalten. Hallo Michael, grüß dich.
Hallo Oliver, vielen Dank.
Ja, sehr gerne. Ich freue mich sehr, dass du Zeit hast, weil du bist nämlich viel beschäftigt. Das werden wir gleich sehen, was du so alles treibst. Im echten Leben, sage ich jetzt mal, bist du Co-Founder oder Founder und auch CEO von einer, ich sag mal, Softwareentwicklungsfirma, Convidera. Von der wollen wir heute vielleicht immer nur am Rand sprechen. Aber du, was viel cooler ist, du hast ein Startup gegründet, das Optropic heißt, dass du quasi als Proof of Concept, dass man alleine mit KI Revenue machen kann, aufgezogen hast. Das war quasi dein Pitch-Eindruck und da bin ich natürlich sofort hellhörig geworden. Und hier will ich auch aufhören zu reden. Michael, du hast doch ein cooles Leben, du hast doch einen großen Laden mit über 100 Leuten. Warum machst du sowas?
Garantiert nicht, weil es mir langweilig ist, aber vielen Dank für die Einladung. Ich komme ursprünglich aus dem Corporate-Geschäft, das heißt, ich war lange Jahre in großen Unternehmen unterwegs, amerikanischen Unternehmen, habe dann vor 15 Jahren die Convidera gegründet. Grundsätzlich als digitale Beratungsunternehmung, sind dann sehr schnell in Richtung Technologie gegangen, weil wir gemerkt haben, dass wir viel mehr umsetzen müssen. Das haben wir die letzten Jahre sehr erfolgreich gemacht und ich habe einfach gemerkt, oftmals sind wir mit Technologie zu früh dran. Kunden sind noch nicht so schnell, was das geht. Das heißt, die Technologie kann ganz viel, was der Kunde noch nicht wirklich versteht oder braucht. Das ist einer der Themen, die für uns natürlich schwierig sind. Und jetzt kommt KI dazu. Das heißt, der Zyklus, was Technologie kann, der nimmt noch mehr zu. Und ich habe irgendwann vor 3-4 Jahren angefangen, Investitionen zu tätigen, also mich als Investor zu betätigen für Startups. Fand das Startup-Umfeld sehr, sehr spannend, finde das immer noch sehr spannend und habe in unserem Ökosystem Startups mitentwickelt, weiterentwickelt. Und dann habe ich mir irgendwann letztes Jahr gedacht, ich habe Anfang des Jahres angefangen mit dem Schimpfwort Vibe Coding. Ich habe mittlerweile gelernt, das sagt man so nicht mehr. Und habe mich einfach da reingearbeitet. Also man muss zu meinem Background wissen, ich bin BWLer, ich kann keine Zeile Code schreiben. Ich habe das immer als Nachteil empfunden, weil es mir die Möglichkeit nimmt, Dinge in meiner Welt umzusetzen, die ich erdenken kann. Und ich kann mir sehr viele Dinge erdenken. Das ist ein Riesenvorteil, den ich habe, dass ich sag mal als Skill kann ich mir Produkte erdenken, digitale Produkte erdenken, die auf Probleme von Kunden stoßen und diese Probleme lösen. Das ist meine tatsächliche Skill. Aber ich konnte die nie umsetzen. Und letztes Jahr habe ich dann gesagt, ich will das ändern und habe mich letztes Jahr im Februar, das war 2025, hingesetzt und habe gelernt, wie sozusagen mit GPT, mit Cursor, mit Lovable, mit all diesen Tools, ich habe die alle durchprobiert und habe versucht, mir, ich sag mal, eine Möglichkeit zu erarbeiten, daraus produktive Produkte zu bauen. Und das habe ich 10 oder 15 Mal gemacht. Da war viel Gutes dabei, viel Schrott dabei. Aber das Entscheidende war der Lerneffekt. Und irgendwann kam ich dann an einen Punkt, wo ich für mich ein vernünftiges Tech-Stack gefunden habe, um stabil tatsächlich Technologie zu entwickeln. So stabil, wie ich mir das vorstelle. Und mit dem habe ich dann angefangen, tatsächlich seriöser an Startup-Ideen zu arbeiten. Und eine Idee, die mich schon lange verfolgt hat, war, Optropic. Ich habe im November letzten Jahres angefangen und habe angefangen zu coden Anfang diesen Jahres, Januar, Februar. Habe dann eine steile Lernkurve hingenommen, habe mich in Kryptographie reingearbeitet. Also es geht um Kryptographie, wie man Dinge verschlüsseln kann, wie man Dinge zukunftsfähig verschlüsseln kann. Hatte da eine steile Lernkurve, nicht nur im Coden, sondern auch im inhaltlichen Teil, und habe dann angefangen, dieses Startup zu bauen. Habe Ende März diesen Jahres gegründet und habe dann angefangen, vertrieblich zu arbeiten für diese Themen. Und mittlerweile haben wir zwei große Pilotkunden, laufen durch Piloten, sind immer noch in einer sehr frühen Phase, aber bin sehr stolz auf das, was da ist, weil ich es tatsächlich alleine erarbeitet habe seit November. Technologie steht, Plattform steht, optropic.com, könnt ihr euch angucken, ihr könnt die API anschließen, ihr könnt die SDKs nutzen, ihr könnt sofort loslegen, das ist im Prinzip die Story für das. Und weil es mir dann so langweilig war, habe ich irgendwann im letzten Jahr auch schon angefangen, ein zweites Startup zu bauen, das jetzt quasi am Ende Juli live gehen wird, und das nennt sich realtracks.de. Könnt ihr euch auch gerne anschauen. Das war so die Story von dem, und für mich ging es darum, zu deiner Frage zu kommen. Ich wollte mir selber beweisen, dass ich das kann, mir selber beweisen, dass diese Umsetzungsmöglichkeit jetzt tatsächlich auch realisierbar ist und nicht nur theoretisch, und dass ich mit meinen Gedanken, die ich habe, mit meinem Verständnis von Geschäftsproblemen tatsächlich digitale Produkte bauen kann. Firmen konnte ich schon immer bauen, das war nicht das Problem. Also das heißt, das habe ich schon mehrfach gemacht, aber den Inhalt dieser Firma dann auch tatsächlich umzusetzen, das hatte ich noch nicht gemacht. Und es war eine sehr spannende oder ist eine sehr spannende Reise.
Ja. Also man muss das vielleicht irgendwie nochmal, du sagst das jetzt so lapidar, aber wirklich, also du hast dich alleine, wirklich alleine, du hast zwar von wir gesprochen, aber du bist alleine zumindest in Optropic. Hast dich hingesetzt und hast mit KI angefangen, Sachen zu machen, und du hast immer gesagt, ich will aber beweisen, dass man damit Geld verdienen kann.
Ja.
Also das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, du sitzt da wirklich alleine als BWLer. Ja, das ist ja ähnlich schlimm wie Maschinenbauer, so wie ich. Das ist von Coden, keine Ahnung. Und baust auf einmal solche Dinge. Also da muss ich ja einfach nochmal nachhaken. Also erste Frage, verdienst du jetzt schon Geld?
Ich verdiene im Moment noch kein Geld. Ich habe im Prinzip, die Piloten sind bezahlte Piloten, das ist schon mal sehr gut. Weil ich das Produkt natürlich schärfen muss. Aber ich bin sehr froh, dass ich zwei multinationale Unternehmen gefunden habe, die das pilotieren wollen und die das, ich sag mal, im Produktionseinsatz auch pilotieren wollen. Und wenn das sich bestätigt, so wie ich es mir erhoffe, dann werde ich ab Frühherbst Geld verdienen. Und mein Ziel, ich habe mir ein Revenue-Ziel gesetzt. Mal schauen, ob ich mir bis Ende des Jahres das Revenue-Ziel erreiche. Aber für mich ist erstmal das Zwischenziel wichtig, zu sagen, ich habe eine funktionierende Plattform, die auch tatsächlich im Produktionsbereich eingesetzt werden kann. Man muss dazu sagen, das ist eine Plattform, die in verschiedenen vertikalen Märkten funktionieren kann. Das heißt, Zielmärkte sind Pharmaindustrie, Zielmärkte sind überall dort, wo gefälscht wird, wo getrickst wird, wo Verschlüsselung wichtig ist, etc. Das heißt, das ist nicht einfach mal so was du anwendest, sondern du musst dich schon ein Stück weit auf das Vertikale auch einstellen und gucken, dass das, was du dann sozusagen anbietest, auch in diesen Kernmärkten funktioniert. Das ist anspruchsvoll, gerade in der vertrieblichen Struktur, weil ich bin ja hier tatsächlich Coder, ich bin Product Owner, ich bin Marketeer und Vertriebschef und gleichzeitig Finanzier. Also ich habe keinen, auf den ich gucken kann, wenn es darum geht, was zu arbeiten. Und ich vielleicht kleine Side-Note, ich habe mich mit Förderanträgen beschäftigt, wenn du Förderanträge machst, dann musst du ja schauen, wer hat daran gearbeitet. Und da ist mir aufgefallen, das ist total doof, weil ich habe ja niemand außer mich, der daran arbeitet. Und dann bin ich drauf gekommen, dass ich meine GitHub-Commits, also wenn du Software schreibst, dann hast du ja sozusagen ein zentrales Repositorium, wo dein Code liegt, ausgewertet und geschaut, wie viel Commits habe ich und zu welchen Zeiten wurde committed. Und da habe ich rausgefunden, dass ich hunderte von Stunden in den Abend-, Nacht- und Wochenendstunden sozusagen Commits habe und kann damit nachweisen, dass ich neben meinem Hauptberuf quasi diese ganze Arbeit gemacht habe. Ne? Und das ist dann wiederum förderfähig. Also insofern, das ist interessant, weil es tatsächlich nachweisbar so ist, dass diese Arbeit eben halt angefallen ist und diese hunderte von Stunden dazu führen, dass ein Produkt existiert.
Ja, irre, ne? Also typisch deutsch, ne? Dass du dann so einen Nachweis bringen musst. Aber ich muss da noch ein bisschen nachhaken. Erzähl mal, also du hast gesagt, es geht um Kryptographie, es geht um Fälschungssicherheit. Mach da bitte mal ein Beispiel, dass wir uns das ja irgendwie mal besser vorstellen können.
Ja, also es ist am Anfang ein bisschen abstrakt. Also ich habe mich der letzten Jahre schon sehr stark mit QR-Codes beschäftigt. Also ein QR-Code ist ein tolles technisches Instrument. Das heißt, das findet sich auf sehr, sehr vielen Produkten. Ein Problem, das ein QR-Code hat, ist, man kann die Informationen, die darauf ist, nicht verschlüsseln oder man kann sie nur verschlüsseln mit einer speziellen App. Das heißt also, ein normaler Smartphone-Nutzer oder die Kasse, wenn jetzt ein Produkt gescannt wird, dann ein QR-Code, die kann quasi, die muss offen lesbar sein. Und das ist ein Problem, wenn du Informationen sozusagen auf einen QR-Code bringen möchtest, die nicht jeder auslesen soll. Und damit hatte ich mich eigentlich beschäftigt. Und dann habe ich gemerkt, dass der QR-Code ist ein spannendes Instrument. Das wird jetzt auch auf hunderte von Milliarden von Produkten verwendet. Wäre es nicht cool, wenn ich im Prinzip diesem QR-Code eine Information mitgeben könnte, die so sicher ist, dass eindeutig identifizierbar ist, wenn du das Produkt scannst. Denk mal an Medizinprodukte oder denk an Karten, also Giftcards, Gutscheinkarten etc., dass der Kunde oder der Händler oder der Arzt oder der Apotheker eindeutig verifizieren kann, dass das Produkt, das er gerade mit einem normalen QR-Code gescannt hat, authentisch von der Firma X, Y oder Z kommt. Und da muss man wissen, in den Märkten, Pharma, Medizinbereichen, Gutscheinkarten, sind Milliarden Schäden jedes Jahr durch Fraud, also durch Fälschungen. Das heißt, ein normales Pharmaunternehmen kann nicht nachweisen, wenn es ein Produkt verschickt hat, egal was es ist, ob das Produkt, wenn es dann mal irgendwie beim Apotheker liegt, tatsächlich von dieser Firma X kommt oder ob es in der Zwischenzeit jemand ausgetauscht hat. Das sind Milliarden Schäden jedes Jahr. Oder denk mal an Flugzeugteile, Autoteile, die verifizierbar authentisch sein müssen. Könnt ihr überall nachlesen, sind Milliarden Schäden, weil ganz, ganz viele Fälschungen unterwegs sind. Und was ich bieten kann, ist, ich kann eine Technologie anbieten, die dir mit einem normalen Smartphone und einem normalen QR-Code auf einem normalen Produkt technisch sagen kann, dieses Produkt ist zu 100% authentisch. Und zwar vom Hersteller XY. Und das kann fälschungssicher über die gesamte Supply Chain nachgewiesen werden für jedes Produkt, das du dir vorstellen kannst, das einen QR-Code trägt.
Ja, hast du das irgendwie geschützt oder so? Oder kannst du erzählen, wie das vielleicht ein bisschen detaillierter, wie sowas funktioniert? Weil das ist ja sehr abstrakt. Ja.
Ich habe mehrere Patente gelockt zu diesem Thema. Das heißt, das ist patentierbar. Teile, die der Struktur basiert auf physischen Elementen, weil heute gibt es Firmen zum Beispiel, die in dem Markt unterwegs sind, die mit zum Beispiel Spezialtinten so einen QR-Code drucken, dass du mit einer UV-Lampe sehen kannst, ist es tatsächlich sowas. Aber es gibt nichts Technisches, was ich sag mal dieses fälschungssichere Thema eben am Markt hat. Das heißt, das haben wir patentieren lassen. Wenn ich von mir rede, ich rede immer von mir und meinen 5 Agents. Deswegen.
Da müssen wir aber gleich drüber reden.
Ja, genau.
Deine Crew.
Ich kann mich davon kaum erlösen. Also was das betrifft. Ich hab wirklich ganz, ganz tolle Mitarbeiter hier im Unternehmen. Also die ich auch sehr wertschätze. Die stehen nicht auf der gleichen Stufe wie Agents, aber es ist manchmal schon ein bisschen abstrakt, wenn man über Agents als wir spricht. Es ist so, ich kann nicht zu detailliert über die Technologie sprechen, weil die Patentierung eben läuft, aber es ist etwas, ich habe quasi technische Elemente entwickelt, erfunden, wenn du so willst, die in diesem Bereich einfach einzigartig sind, die so nicht im Markt sind und die auch keiner bisher geschützt hat, sodass ich die Möglichkeit habe, darauf eine Patentierung zu haben und das auch so zu schützen, dass es technologisch geschützt ist. Heute ist es so, wenn du reine digitale Patente hast, die sind nicht mehr so viel wert, weil durch KI kannst du unfassbar viel Patente aushebeln oder Variationen erstellen etc. Patente sind dann interessant, wenn physische oder physikalische Produkte oder Prozesse eine Rolle spielen, weil die kann man schützen. Und die sind auch durch die KI sehr schwer aushebelbar. Das heißt also, wenn jemand Patente oder daran denkt, Patente heute einzusetzen, macht es meines Erachtens hauptsächlich dann Sinn, wenn du wirklich entweder physische Produkte hast oder physische Prozesse hast, die du eindeutig patentieren kannst. Alles, was digital ist, ist schwierig oder rein digital.
Ja, gut, das heißt, im Prinzip gibt es quasi ein physisches Verfahren, was erkennt, ob dieser QR-Code echt ist oder nicht. Und quasi mit KI hast du drumherum quasi das Ökosystem gebaut, ne, wie ich das mache. Weil ich muss es ja im Prinzip bei der Produktion, muss ich es ja irgendwie einmal erfassen. Ja. Und dann muss ich es natürlich auf der Gegenstelle, wenn ich jetzt der Arzt bin und das einscanne als Beispiel jetzt von dem Impfstoff oder so, dann muss ich ja eine Connection hinten dran haben, dass das irgendwie einer überprüft, ist das Ding mal jemals aus dieser Fabrik rausgekommen mit genau dieser eindeutigen Struktur quasi.
Ich kann auch so viel sagen. Im Endeffekt ist es so, dass wir dem QR-Code sozusagen eine kryptografische Verschlüsselung mitgeben, die eindeutig nicht fälschbar ist. Und wenn diese kryptografische Verschlüsselung erkannt wird, dann ist sozusagen die Rückkopplung da, dass das ein Produkt ist, das aus dieser Fabrik kommt oder von dieser Firma kommt. Wenn die kryptografische Verschlüsselung nicht da ist oder gefälscht ist, dann gibt es Alarm.
Ja, du hast auch irgendwie bei TokenMate auch erzählt, das kann man halt auch nicht nur auf QR-Codes, das kann man auch zum Beispiel auf teure Uhren oder ne, Autoteile, hast du eben gesagt, anwenden. Das heißt, das ist eigentlich so ein Multipurpose-Tool eigentlich. Ne? Das heißt, alles, was irgendwie eine Relevanz hat, wo man nachweisen muss, dass es echt ist, kann man eigentlich mit dem Tool dann irgendwie machen.
Genau. Das heißt, die Verbindung dessen ist tatsächlich der QR-Code. Ne? Das heißt, also der QR-Code als solches ist schon ein Verbindungsglied, weil es ermöglicht dem Nutzer, also ob das der Arzt, der Apotheker oder der Juwelier ist, auf diese Ebene ohne App zu gehen und zu verifizieren, dass das Produkt authentisch ist. Das heißt, ich nutze den QR-Code sozusagen als Träger der Informationen. Und jetzt muss man wissen, ich weiß nicht, ob das die Leute wissen, aber ein QR-Code gibt es ja ganz viele Variationen. Der größte, ich sag mal, Emittent von QR-Codes dieser Welt ist die sogenannte GS1. GS1 ist eine weltweite Organisation, die vom Handel getragen wird. Und die definieren exakt, wie ein QR-Code auszusehen hat und wie eine Struktur eines QR-Codes auszusehen hat. Und zwar für 180 Milliarden Produkte weltweit. Das heißt, das ist nicht unsere Erfindung, aber wir setzen uns mehr oder weniger auf diesen Standard und sagen, wir können mit diesem Standard arbeiten. Und der hat den riesen Vorteil, dass er mit einem normalen Smartphone ohne App lesbar ist. Und das der wichtige Punkt daran ist, dass du eben keine App brauchst oder keine spezifische App oder keine UV-Lampe, sondern du nimmst den ganz normalen QR-Code, der quasi unilateral verfügbar ist weltweit und kannst mit deinem Smartphone, mit einer normalen Kamera diese Authentifizierung vornehmen. Das war die Krux des Ganzen. Und das funktioniert sogar so gut, das funktioniert auch offline. Also das ist Teil des Patentes, die Offline-Fähigkeit genauso sozusagen zu verifizieren. Das heißt, ich brauche keine Internetverbindung oder das Smartphone braucht keine Internetverbindung, um die Authentifizierung vorzunehmen.
Okay, das ist ja spannend. Das heißt, die Informationen liegen nicht irgendwo in der zentralen Datenbank, wo du sie abgreifen musst, sondern die kannst du quasi mit deinem Algorithmus quasi erstellen.
So ist das, exakt. Und das ist deswegen wichtig, weil du hast in vielen Bereichen, jetzt Lagerbereichen oder sonst was, hast du einfach sehr schlechte oder gar keine Internetverbindung. An Kassen, in Handelsunternehmen hast du oftmals keine Internetverbindung, ganz bewusst. In kritischen Bereichen, ich sage jetzt mal andere Industrien wie Defense zum Beispiel, da ist bewusst, wird das Internet ausgeschalten. Also das heißt, du musst so eine Technologie nutzen können, dort wo du Umfelder hast, wo jetzt nicht sozusagen dein Home-Router daneben steht. Und genau das ist im Prinzip der entscheidende Punkt, dass du sowohl off als auch online verifizieren kannst, ob ein Produkt authentisch ist, echt ist und vom Herausgeber sozusagen zertifiziert wurde. Und das ist, kannst du dir ja vorstellen, ich weiß nicht, ob die Zahl stimmt, aber Airbus hat mal veröffentlicht, dass ungefähr 8000 Produktkategorien bei ihnen gefälscht sind im Lager, sie aber nicht wissen, welche. Also sprich, es ist ein Riesenproblem weltweit. Also Produkte werden infiltriert. In der Pharmaindustrie, die Zahlen sind noch viel größer. Im Giftcard-Bereich, im Gutscheinbereich kann ich sagen, das 1 Milliarde Euro Schaden jedes Jahr durch diese ganzen Kartenaustausch-Themen. Die Karten, die du beim Edeka oder beim Rewe oder beim Walmart kaufst, 1 Milliarde Euro Schäden. Weil quasi Leute die Dinge austauschen und weil es so einfach ist, die Dinge auszutauschen.
Ja, erklär das mal. Also das heißt, ich habe am Rewe, ich will einen Netflix-Gutschein kaufen.
Ja, genau. Der hat so ein Rubbelfeld drauf, da ist eine PIN drunter. Ne, so. Und da gehen im Prinzip Kohorten von Menschen gehen in Rewe, in Edeka, ne, rubbeln sich die PIN runter, schreiben sich die Serialnummer auf, geben die ins System ein und sobald jetzt du an der Kasse das Ding einlöst und sozusagen deine 25, 50 oder was auch immer Euro bezahlst, dann wird dieser Gutscheincode aktiviert. Die meisten Leute nehmen es dann mit nach Hause, das heißt, die machen das nicht sofort und während du sozusagen nach Hause gehst, nimmt derjenige, der das sozusagen bearbeitet hat, dir die 25 oder 50 Euro ab und wenn du heimkommst, ist die Karte leer. Das ist der klassische Fall.
Bei Netflix wahrscheinlich nicht so witzig, aber bei Amazon oder wo ich da was verkaufen kann, ist das natürlich krass, ne?
Es ist überall unfassbar ärgerlich, weil ja. Weißt du, du hast das Problem, du hast es beim Rewe gekauft. Das heißt, du gehst natürlich dann sehr ärgerlich zurück an Rewe, der sagt, boah, kann ich nichts für, das ist nicht, na, da ist die Firma XY zuständig. Also es ist ein Reputationsschaden, es ist ein Problem und es ist natürlich für den Konsumenten super ärgerlich. Und es ist halt auch tatsächlich ein Milliardenschaden. Also das ist einfach Geld, das jemand, in dem Fall die Versicherungen, zahlen müssen. Und das findest du in allen Bereichen. Also wie gesagt, das sind Industrien, an die du jetzt nicht denkst, wo das Problem einfach da ist. Wenn du eine Pharmaindustrie dir das anschaust, nur als Beispiel, die Pharmaindustrie heute hat eine sogenannte Serialisierungsnummer. Das heißt, jedes Pharmaprodukt hat eine Serialnummer. Und ich kann jetzt natürlich als Apotheker nachvollziehen, ist diese Serialnummer tatsächlich von einem Unternehmen XY. Aber die Serialnummer ist ja quasi was du total fälschen kannst. Also das heißt, das ist kein fälschungssicheres Element. Das heißt, wenn du jetzt eine Charge Ozempic oder eine Charge Viagra irgendwo unterwegs hast und die wird ausgetauscht, dann gibt es, nachdem das Ding verschickt wurde, keine einzige Möglichkeit mehr, nachzuweisen, dass dieses Produkt nicht mehr echt ist. Es sterben in weltweit 500.000 Menschen allein durch falsch verabreichte oder nicht authentische Medikamente, meistens in Afrika und Asien. Das ist sehr, 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 sehr dramatisch, neben dem finanziellen Schaden, dass einfach Menschen sterben, weil gefälschte Medikamente verabreicht werden.
Das ist ja irre. Ja, erzähl da vielleicht einfach mal ein bisschen, du hast auch gesagt, ne, dass im Prinzip du jetzt mit deinem Problemerkennungstalent oder Verständnis jetzt auf einmal empowered bist, quasi durch KI entsprechend Produkte daraus zu bauen. Und zwar ne, dein Proofwire zu sagen, ich kann das alleine, indem ich mich da so durchtanke. Beschreib doch mal ein bisschen, wie dein so Weg war. Wie hast du angefangen? Hast du das verschiedene Sachen ausprobiert? Du hast eine steile Lernkurve gemacht. Aber nimm uns doch mal so ein bisschen mit in dein Labor nachts, wenn du da getüftelt hast. Und mit deinen Agenten, du hast ja auch aus der Veranstaltung so ein bisschen erzählt, dass du auch so einen Überagenten hast, der die anderen kontrolliert und so weiter. Das finde ich ja total spannend. Also erzähl doch mal ein bisschen, mach doch mal so einen Werkstattblick mit uns, wie das geht.
Also Lernkurve beschreibt es ja sehr gut, weil das ist wirklich Working Progress. Das heißt, du lernst auch jeden Tag weiter, auch jetzt noch. Aber ich sag mal, die schwierigsten Themen, die ich relativ früh gelernt habe, ist, wie kannst du eben Halluzinationen ein Stück weit kompensieren? Das heißt also, dass die, egal welches Modell du nutzt, dass die sich sozusagen an Regeln halten, als Beispiel. Ich habe insgesamt, mittlerweile sind es, als wir es getroffen haben, waren es 6 Gesetze, mittlerweile sind 7 Gesetze erlassen. Das heißt, das sind tatsächlich Gesetze, an die sich jeder KI-Agent halten muss. Ich zwinge die dazu, das zu tun. Und es gibt ungefähr 50 oder 55 Seiten Governance. Das heißt, da stehen nochmal erweiterte Regeln drin, was ein Agent tun muss und was nicht. Also eine Regel ist, immer bevor du irgendwas machst, die Wissensdatenbank abfragen. Also nicht annehmen, dass du das weißt, sondern prüfe nach, bevor du irgendwas schreibst, dass das auch tatsächlich so ist. Weil ich ja Multi-Agenten nehme. Das heißt, ich habe einen Agenten, der das Produkt sozusagen unter sich hat. Ich habe einen Agenten, der die Kommunikation unter sich hat. Ich habe einen Agenten, der die Wettbewerbsanalyse macht und so weiter. Die müssen sich gegenseitig austauschen. Das heißt, ich muss sicherstellen, dass die Wissensdatenbank allen zugänglich ist, ne? Weil ich kann, wenn ich eine neue Wettbewerbsanalyse mache und baue ein Feature, dann muss derjenige Agent wissen, was sagt die neueste Wettbewerbsanalyse, und das zwinge ich sozusagen rein. Andere Gesetze, brutale Offenheit ist ein Gesetz, das heißt, nichts beschönigen. KI-Agenten oder KI-Systeme beschönigen gern. Das heißt, die versuchen dir, ich sag mal, das positiv darzustellen, und das will ich genau nicht. Ich möchte nicht beschönigen. Das heißt, Fail und Fail mit brutaler Honesty ist eins der Themen. Das heißt, und es mag sich witzig anhören, aber es ist wie wenn du mit einem Kind tatsächlich sprichst. Du musst diese Agenten so dorthin trimmen, und zwar immer wieder, dass sie das dann auch tatsächlich befolgen. Und es gibt immer Abweichungen. Es gibt immer mal wieder die Abweichung von der Regel. Und da musst du sehr, sehr stark aufpassen, weil das ist dann nachher wahnsinnig schwer nachzuvollziehen, wo Fehler entstanden sind und wie diese Fehler dann im Code wieder reproduzierbar sind. Ich habe vorhin schon gesagt, ich habe 5 Master Agents, die alle eine Kernaufgabe haben. Ich habe einen Master Agent, der die Schnittstelle zu mir ist. Das heißt, ich habe sehr früh festgestellt, ich definiere ganz genau, welche Entscheidungen treffe nur ich und welche Entscheidungen können autonom getroffen werden. Und das wird jeden Morgen um 7 Uhr mit mir besprochen. 7 Uhr morgens kommt das Bulletin und da steht genau drin, welche Informationen, welche Entscheidungen braucht das System von mir und welche Entscheidungen wurden getroffen. Und ich gebe diese Entscheidungen und dann läuft das System wieder weiter. Und das wird sozusagen in einer gewissen Regelmäßigkeit, in dem Fall täglich, durchexerziert. Es sind ungefähr mittlerweile 56 Sub-Agents am Arbeiten. Das sind so die Arbeitsbienen, die tagtäglich Echtzeitarbeiten vollbringen. Also die zum Beispiel, na, einer überprüft die Gesundheit des Systems permanent. Ne? Also alle 10 Minuten, check, läuft das System, laufen die APIs etc. Gibt grünes Licht und alles das sozusagen füttert das System. Ne? So, und es gibt einen Wettbewerbshüter, der jeden Tag den Markt scannt und die Informationen zur Verfügung stellt und so weiter. Und diese, ich sag mal, Sub-Agents, die liefern das Futter für die Haupt-Agents und die Haupt-Agents liefern mir das Futter und die Entscheidungen, die ich treffen muss, um wieder weiterzumachen. Das ist das pyramidiale System, wie es aufgebaut ist. Und alle folgen diesen 7 Gesetzen und diesen 56 Seiten Governance, die sich über die Zeit entwickelt haben, die habe ich jetzt nicht von Hand geschrieben, sondern das sind einfach Lerneffekte, die sich in den letzten 7, 8 Monaten ergeben haben. Und diese Lerneffekte habe ich natürlich wieder auf andere Projekte übernommen. Das heißt, ich habe das jetzt einmal durchlaufen, ganzheitlich, oder ich bin noch dabei. Und ich nehme das Learning von dem und nehme das quasi auf ein nächstes Projekt. Ich fange da nicht von vorne an, sondern ich habe dann schon eine Struktur. Die Struktur kann ich 1:1 übernehmen und kann sagen, hier ist quasi die Wissensdatenbank, hier ist die Struktur, sind die Gesetze, hier ist die Governance. Und dann setze ich im Prinzip die neuen Agents auf und lass das neue Projekt sozusagen auf Basis dessen neu laufen. Ja, also wenn du so willst, ein Betriebssystem. Ja. Also ein Betriebssystem, ja, für Company Building.
Und auf welchen Plattformen hast du das aufgesetzt? Kannst du das sagen?
Ich arbeite maßgeblich gerade mit Claude Cowork. Habe aber, wie gesagt, habe sehr viel N8N zum Beispiel, also das heißt Workflows, damit ich nicht so viel Tokens verbrenne, sind Workflows, die über N8N laufen. Das ist eine deutsche Plattform. Finde ich sehr gut. Übrigens, das ganze Thema Tokens ist natürlich, wird ein größeres Thema. Das heißt, ich habe glücklicherweise zwischen letztes Jahr November und, ich sag mal, April sehr viele Tokens verbrannt. Da war das noch nicht bepreist, sondern da hast du eine Flat Fee gehabt. Jetzt haben ja die ganzen Anbieter GPT und Claude und Co. umgestellt. Das heißt, du merkst natürlich jetzt, dass Tokens teurer werden und dass du viel ökonomischer damit umgehen musst. Das ist zum Beispiel auch ein Tipp, den ich jedem geben kann, ist sofort mit seinen Agents zu prüfen, wenn du so ein Projekt hast, dass du nicht immer auf dem teuersten, auf der teuersten Plattform arbeitest. Das heißt, ganz viele, also viele von meinen Sub-Agents, diese 50 plus Agents, die laufen auf einem Heiko, das ist sozusagen der Heiko, das ist der niedrigste Agent von Claude, der am günstigsten ist, weil die einfach nur wiederkehrende Tasks sozusagen ausführen. Wenn du die permanent auf Opus 4.8 oder Fable laufen lässt, dann hast du am Tag 2 Monate dein Token-Limit verbraten. Also das sind wirklich ökonomische Themen, die jetzt auch wichtiger werden, um die man sich kümmern muss. Wenn man das nicht tut, dann kriegst du das ökonomisch gar nicht mehr umgesetzt, sondern du bist nur noch am Bezahlen. Es gibt eine Vielzahl von Plattformen, die ich nutze. Jetzt LLM-mäßig ist, wie gesagt, Claude. Ich nutze sehr intensiv Gemini. Also zum Beispiel, wenn es um sehr komplexe wissenschaftliche Themen gibt, dann benchmarke ich sozusagen Gemini und Claude miteinander. Ich nutze für die Recherche sehr viel GPT. Also jedes Sprachmodell hat meines Erachtens Stärken, die ich nutze. Das Coden, wie gesagt, ist eher Claude. Die anderen Sachen werden eingesetzt, um eben ja, Dinge zu validieren oder zu optimieren oder zu gegenzuprüfen. Also ich lasse ja auch Sprachmodelle gegeneinander laufen, damit sie sich gegenseitig sozusagen kontrollieren, wenn es sehr komplexe Dinge sind, die ich kaum mehr verstehen kann. Also zum Beispiel in der Kryptographie oder ich beschäftige mich natürlich sehr viel mit Postquanten-Thematiken, weil Quantencomputer ja kommen. Das heißt, ne? Wir haben vorhin gesagt, ich bin BWLer. Da bist du irgendwann mal, bist du da zwar mitlernend, ich finde das wahnsinnig spannend, aber du bist thematisch, ich bin kein Physiker, ich bin kein, also da bist du, da spielst du einen ganz hohen Tennis, was das betrifft. Da muss man einfach aufpassen, damit man im Prinzip das nicht verselbstständigt. Ne? Und ich kann eine kleine Anekdote sagen, als Claude das erste Mal dieses neue Modell Fable rausgebracht hat, bevor sie es wieder abgesetzt haben, nachdem Amerika gesagt hat, das ist nicht so cool, habe ich 3 Tage lang Fable genutzt. Und da ist mir das fast entglitten, weil das Modell so gut ist, dass es Entscheidungen, die ich vorher getroffen habe, selber trifft. Und dann hast du das Problem, dass es entgleitet dir. Das heißt, du musst ganz, ganz enge Guardrails setzen, ganz enge Zäune setzen, damit das System nicht selbstständig über das hinausgeht. Und da muss ich ja nicht dazu sagen, das geht total schief. Das ist zwar ein hochgradig cooles Tool, aber wenn du das nicht mehr kontrollieren kannst, dann hast du irgendwann mal nur noch ein Moor, das du nicht mehr kontrollieren kannst. Und deswegen bin ich da komplett weg von gegangen und habe wieder sozusagen handwerklicher gearbeitet, weil ich gemerkt habe, dass das zielführender ist, wie ein unfassbar powerful Modell einzusetzen. Und ich bin dann als Eigentümer, Gründer bin raus. Ne? Und da merke ich halt auch, ne, wenn das mal in diese Richtung geht, ich bin der limitierende Faktor, also auch intellektuell, logischerweise. Da habe ich mir auch schon Gedanken drüber gemacht. Das ist eigentlich kein so schönes Gefühl, weil du einfach merkst, wir haben nicht Physik studiert, wir haben nicht Chemie studiert, wir haben nicht Biologie studiert, wir haben all das nicht studiert. Die Themen als solche, die sind hochkomplex und diese Systeme können diese Themen bewerkstelligen, aber du kannst es nicht mehr verstehen.
Ja, ne, aber gut. Das ist natürlich irgendwie so ein Tipping Point, ne? Aber ich fand das sehr spannend, was du sagst zu Fable. Ja, mittlerweile ist es ja wieder aufgeschaltet und wird dann immer permanent noch verlängert eigentlich?
Ja, aber interessant.
Das nicht so richtig?
Ich weiß aber interessant, zum Beispiel in meinem Metier, ich weiß nicht, ob das Leute wissen, aber in meinem Metier funktioniert Fable nicht. Fable hat im Prinzip ganz enge Handschellen angelegt bekommen und wenn ich einen Code, einen Prompt in Fable eingebe mit meinem Thema Kryptographie, lehnt das Fable ab. Das heißt, weil es quasi natürlich auch, ich sag mal, für schlechte Dinge verwendet werden kann. Das heißt, Fable funktioniert nur dann, heute, wenn du tatsächlich, ich sag mal, harmlose Themen diskutieren willst, sobald du in Kryptographie oder Biologie oder sonst irgendwas gehst, blockiert das System. Das ist, warum Fable gerade so angeboten wird, wie es angeboten wird, weil viele Themen einfach rausfallen. Und das System schaltet automatisch um.
Ja. Spannend. Lass uns vielleicht nochmal jetzt vielleicht abschließend auch nochmal auf das andere, also Realtracks mal gucken. Weil du hast ja das eine jetzt gebaut, ja, und du sagst ja auch, so, das ist im Prinzip so ein bisschen auch deine Diversifizierungsstrategie, ne, heutzutage, weil man eben nicht mehr weiß, wie schnell sich Dinge ändern, ja, auch wenn man unternehmerisch auf Sachen guckt, jetzt sagen, ich gehe, setze mal auf ein Pferd, sagst du ja auch, ne, ist schwierig. Also deswegen diversifizierst du über diese Startups. Und natürlich ist das nicht krass, wenn man irgendwie da ja irgendwie ein gutes Talent hat, irgendwie unternehmerisch zu sein, bist du der beste Beweis, dass man mit diesen neuen Tools, die es gibt, natürlich viel weiterkommt. Ne? Also ich bin bei dir, dass man da zur Not irgendwann mal an eine Grenze kommt. Aber so weit, wie du jetzt gekommen bist, wäre man ja vor 5 Jahren. Wärst du ja, das hätte ja Millionen gekostet, die Leute dazu kriegen, die das können und so weiter und so fort.
Selbst vor 2 Jahren.
Ja, stimmt. Ja, das ist noch gar nicht so lange, dass das funktioniert. Ne? Aber ist Realtracks dann genauso so entstanden? Erzähl mal noch kurz über Realtracks ein bisschen.
Also Realtracks ist eine Plattform, das schließt nahtlos an das an, was wir gerade besprochen haben. Weil durch die Nutzung von KI-Systemen in Unternehmen, und da rede ich jetzt ja nicht nur von Sprachmodellen wie Claude und GPT, sondern fast jede Software, Salesforce, DocuSign, Stripe, nutzen KI-Elemente, wenn du im Prinzip mit Unternehmen diese Tools nutzt. Und jetzt gibt es den sogenannten EU-AI-Act. Das ist quasi die europäische Gesetzgebung für die Nutzung von KI-Tools. Ähnlicher Rahmen wie damals die DSGVO oder NIS2, die sozusagen den Rahmen setzt für die Nutzung von KI-getriebenen Softwaren für Unternehmen in Europa. Wenn du also ein europäisches Unternehmen bist und du hast Software im Einsatz, Microsoft, Salesforce, Claude, GPT, DocuSign, dann greift die sogenannte EU-AI-Verordnung und du musst nachweisen, dass du mit diesen Daten, die du im Unternehmen hast, eigene Daten, Mitarbeiterdaten, aber auch Kundendaten, sinnvoll umgehst. Sinnvoll ist im Gesetz anders beschrieben. Und ich habe mir das angeschaut und habe gesagt, okay, aus meiner Beratungspraxis heraus, ich sehe ja, wie unfassbar schwierig die Unternehmen es haben, dieses Thema überhaupt zu durchsteigen. So, und jetzt fragt dich die Europäische Union als Unternehmen, der 50, 60 verschiedene Software-Tools im Einsatz hat, weißt du, wo deine Daten sind? Weißt du, wie der deine Daten verarbeitet? Weißt du, welche Rechte du hast? Weißt du, ob diese Daten zu Trainingszwecken verwendet werden? Weißt du? Das fragt die EU. Und du als Geschäftsführer, ich als Geschäftsführer, bin persönlich haftbar zu machen, wenn ich das nicht weiß. Das startet am 2.8.2026, also in 3 Wochen. Da wird das Gesetz scharf geschalten und dann gibt es eine Karenzfrist, ähnlich wie damals bei der DSGVO. Wenn du als Unternehmen diese Regeln nicht befolgst, dann hast du eine Strafe zu erwarten. Das geht bis zu 7% deines Umsatzes und wie gesagt, die Geschäftsführung ist persönlich haftbar zu machen. Ich habe mir das angeguckt und habe gesagt, wie soll denn ein Unternehmer überhaupt diese Fragen beantworten können, die sich da aus diesem Gesetz ergeben? Und ich habe dann angefangen, vor 12 Monaten angefangen, alle Terms and Conditions, Trust Center und alle, ich sag mal, Regelwerke zu crawlen und mir anzugucken, wie weltweit diese Unternehmen diese Fragen beantworten. Also wenn du Salesforce-Nutzer bist, was hast du in den AGBs unterschrieben? Dürfen die deine Daten zu Lernzwecken nutzen? Ja, nein. Hast du ein einseitiges Kündigungsrecht? Ja, nein. Darfst du deine Daten transportieren? Ja, nein. Das steht ja überall da drin. Nur keiner liest das. Ne? Eine typische AGB hat heute 80 Seiten. So, und Realtracks.de ist heute ein Angebot, dass, wenn du ein Unternehmen bist, sagst du auf Realtracks, hier sind deine 20, 30, 40 verschiedenen Tools, die du im Unternehmenseinsatz nutzt. Du musst einfach nur die Liste ausfüllen. Könnt ihr euch ganz einfach angucken. Dann stellst du deinen eigenen Stack zusammen als Unternehmer oder Unternehmen. Und dann sagt dir Realtracks relativ klar, wie datensouverän sind deine Verträge gestaltet? Wo sind deine Schwachstellen? Wo sind deine Stärken? Wo hast du im Zweifelsfall Lücken zur EU-AI-Act-Struktur? Also wenn du nicht weißt, was sozusagen deine Daten sind, und wertet dir einen Score aus. Und dieser Score, der ist nach 9 Kriterien aufgelistet, da kannst du sehr transparent, sehr einfach sehen, was passiert mit deinen Daten. Und das musst du auch nachweisen können per Gesetz. Aber grundsätzlich ist es dafür gedacht, dass du dir als Unternehmer mal Gedanken machen kannst, was das eigentlich ist, weil die meisten Unternehmen wissen das nicht. Ich gebe mal ein Beispiel. Wenn du heute im Unternehmen DocuSign nutzt als Beispiel, ne, das ist ja, du schickst dir Adobe Acrobat-Dinger hin und her und unterschreibst gegenseitig. Das ist DocuSign. So, kein Problem, ist ein gutes Unternehmen, amerikanisch geführt. Jetzt bietet dir DocuSign an, dass sie AI-Auswertungen machen und dir im Prinzip einen Service anbieten. Sobald du sagst, ich stimme dem zu, fällst in die EU-AI-Verordnung, weil dadurch wird DocuSign ein AI-infusedes Softwareprodukt. Und jetzt musst du nachweisen als Unternehmer, dass du DocuSign nicht die Möglichkeiten gibst, das, was in dem Acrobat-Ding drinsteht, zu Lernzwecken zu nutzen. Na, weil letztendlich, die lesen ja das über die AI aus, was in dem Ding drinsteht. Das ist ja hochsensibles Material, das sollte ja nicht irgendwo landen. Das ist ja nicht die Idee, sondern die Idee ist, dass jemand Unterschriften validiert. Und jetzt kommt noch ein zweites Problem hinzu. DocuSign hat kein eigenes Sprachmodell, das heißt, die haben sozusagen eine Drittverwendung. Das heißt, die nutzen im Hintergrund ChatGPT, Claude oder was auch immer und du weißt das nicht. Du musst es aber wissen als Unternehmer, was dahinter passiert. Du musst wissen, was nutzen die. So, und das wertet Realtracks aus und sagt dir genau, pass auf, wenn du DocuSign nutzt und du hast den AI-Bedingungen zugestimmt, dann sieht es mit deinen Daten so aus. Wenn du DocuSign nutzt und hast das nicht getan, dann sieht es so aus. Und das gibt dir die Transparenz zu entscheiden, willst du das überhaupt oder willst du das nicht? Ja? Anderes Beispiel, zum Beispiel Slack. Ganz viele Technologieunternehmen nutzen Slack als Kommunikationsplattform unter den Entwicklern. So, Slack gehört der Firma Salesforce. Die haben das mal gekauft. So, wenn du nicht aufpasst, dann ist es so, dass alles, was du in Slack machst, als Information geht an Salesforce und Salesforce darf damit sein LLM, sein Modell Einstein damit trainieren. Weiß das denn überhaupt jemand? Nein, weiß keiner, weil du denkst, du nutzt Slack. Und diese Verbindungen, das macht KI erst möglich. Und mir ist es einfach früh aufgefallen und ich habe gesagt, es gibt 0,0 Transparenz darüber, was passiert. Und das Gesetz mandatiert jetzt, dass du diese Transparenz brauchst. Und RealTracks ist sozusagen, ich sag mal, die Transparenz, die du brauchst als Unternehmer. Nicht nur, weil du es gesetzlich liefern musst, sondern weil du im Prinzip vielleicht auch die Idee mal hast, ich möchte gern wissen, was mit meinen Daten passiert. Ich möchte wissen, welche Rechte und Pflichten ich habe. Ich möchte wissen, wo mein Wissen sozusagen hinwandert. Und das ist die Plattform, die da gebaut wurde. Und ich war da einfach sehr früh dran und habe mir dafür Gedanken gemacht. Das sagt im Prinzip das Modell, dass ich Kundenprobleme tatsächlich verstehe, weil ich bin selber Geschäftsführer, ich bin selber betroffen. Ich habe mich selber als Modell genommen und habe dann im eigenen Unternehmen mal geguckt, wo stehen wir. Und ich darf das hier sagen, weil ich schon früher gemacht habe, wir sind krachend durchgefallen. Und es hat mir die Möglichkeit gegeben, Dinge zu korrigieren, die ich als Unternehmer einhalten muss, um meine Kundendaten zu schützen und meine Mitarbeiterdaten zu schützen. Das heißt, das war für mich auch sehr erhellend, wenn ich ehrlich bin, obwohl ich mich in der Materie sehr gut auskenne, zu sehen, welche Tools wir nutzen und was die Tools dürfen und was sie nicht dürfen.
Hast du das mit KI dann auch selber gebaut, so wie ja. Optropic?
Gleiche Blaupause, gleiches Modell, den Index gebaut und durch ein paar Variationen gegangen, gegründet, vor 4 Wochen Company gegründet und hier keine Patentierung, weil ich einfach so einen wahnsinnigen Vorsprung habe, dass ich sozusagen retrospektiv die letzten 12 Monate Zehntausende von Abfragen gemacht habe, die du auch durch KI nicht so wahnsinnig beschleunigen kannst und eine Methodik entwickelt, die nachhaltig quasi einem Index entspricht. Und ich habe auch schon sehr interessante Pläne, wie es da weitergeht. Da kann ich leider noch nichts drüber sagen, aber ich habe sehr große Partner gefunden, die da sehr großes Interesse dran haben. Und mit denen schließen wir gerade Vereinbarungen und hoffen, dass wir da einen Impact machen können, einen positiven Impact am Markt und dass wir den Unternehmern helfen können, Transparenz in die Geschichte zu bringen. Es ist wie bei der DSGVO, es hat alles positive und negative Seiten, wenn was gesetzlich mandatiert wird. Ich halte es für sehr sinnvoll, weil ich weiß aus eigener Erfahrung, was ich nicht weiß. Und das wird immer mehr. Also das heißt, ich finde es wahnsinnig interessant zu wissen, wo meine Daten hingehen, wer was mit meinen Daten machen darf, wer was mit meinen Kundendaten machen darf. Und ich möchte das gerne selber in der Hand haben und selber kontrollieren können. Und das spricht nicht gegen den Mehrwert von AI oder den Einsatz von AI. Ich will das nicht als Verhinderungstool nutzen, sondern als Ermöglichungstool, aber mit einer Transparenz zu wissen, was ich tue.
Ich würde sagen, Michael, das ist ein schönes Schlusswort. Cool, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich bin sehr beeindruckt, wie mit welcher Konsequenz und mit wie vielen Stunden Nachtschicht du das so durchziehst. Ich bleib da gerne am Ball, wenn du magst, sprechen wir gerne regelmäßig mal weiter, wie sich das weiterentwickelt. Grüß mir deine Agenten schön, ja, von mir.
Ja,
haben die jetzt gerade Pause, wenn du sowas hier machst, oder hast du jetzt einen im Hintergrund,
der mitlockt? Die habe ich heute Morgen um 7 gefüttert mit meiner Weisheit und die laufen. Ich kann nur jedem sagen, ich bin verheiratet, seid vorsichtig mit den Nachtschichten. Eure Frauen haben oder Männer haben vielleicht nicht so das Verständnis für, also wenn man bis 4 Uhr da sitzt, kann schon mal sein, dass man einen Vogel gezeigt bekommt von seiner Partnerin. Deswegen, es ist nicht für jeden zu empfehlen, aber es macht Spaß.
Wird es denn besser? Das wäre die Frage. Also ist sozusagen den Zeiteinsatz, den du reinsteckst, geht der wieder runter? Oder ist das Problem eigentlich, dass du immer neue Ideen kriegst und deswegen der eigentlich oben bleibt?
Ich glaube, das ist Zweiteres. Am Ende des Tages einfach, du musst aufpassen, dass du dich da nicht drin verlierst, ja. Weil es einfach unfassbar tief geht und weit geht und du hast ja immer die Möglichkeit, weiter die Barriere nach vorne zu schieben und du hast das Gefühl, es geht immer mehr. Man muss sich da selber sehr stark disziplinieren, dass man sich dann hier drin nicht verliert. Ist ein Riesenproblem. Also ich kann sagen, ich gucke kein Fernsehen mehr. Ich mache wenig andere Dinge, die ich vorher gemacht habe, weil einfach das sehr, sehr spannend ist und sehr interessant ist und diese Lernkurve da ist. Aber vielleicht mein Schlusswort, macht ja auch Sinn. Also es soll ja kein Altersbashing sein. Ich bin 59 Jahre alt. Also ich bin jetzt kein Jungspund mehr, der das nativ hat. Ich kenne die Zeit ohne Internet. Ich kenne die Zeit ohne sozialen Medien. Das ist kein Altersthema. Das ist kein Jugendthema. Damit kann sich jeder beschäftigen und sollte sich jeder beschäftigen. Egal wie alt man ist, weil es ist das, was uns als Gesellschaft prägen wird. Und ich sehe das als unfassbar wichtige Verantwortung, dass wir uns mit diesen Themen auseinandersetzen, für unsere Kinder, für uns selber. Als Thema, weil es wird die Welt verändern, es hat die Welt verändert und es wird weitergehen.
So, das ist wirklich das schöne Schlusswort, das wir jetzt hier so stehen lassen. Wenn es euch gefallen hat, dann gebt uns einen Daumen hoch. Also uns heißt dann Michael und mir. Genau, du machst dann jetzt schon den Daumen hoch, genau. Empfehlt es gerne weiter. Wenn ihr glaubt, das kann jemandem gefallen, dann schickt eine kurze WhatsApp mit dem Link hier. Ihr hört uns immer auf allen Podcast-Portalen. Und immer dran denken, 28. Oktober gibt es die Spacewalk Talks in Mainz, die Zukunftskonferenz. Wenn ihr noch keine Tickets habt, dann geht auf spacewalktalks.de und besorgt euch welche. In diesem Sinne, Michael, vielen Dank. Jetzt wieder an die Arbeit. Ja, schön die Agenten auf Trab halten. Ja, die sollen durch denken, nur weil der Chef einen Podcast macht, dann wird hier gefaulenzt. Das gibt's so nicht. Und wie gesagt, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast.
Ja, danke dir. Alles Gute.